Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BZ-Podcast. Mein Name ist Vera Deising und ich nehme heute Kontakt auf mit Judith Notdurft. Herzlich willkommen, Frau Notdurft.
Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie heute hier sind. Frau Notdurft, Sie sind ja Dozentin für Inklusion, Barrierefreiheit und Kommunikation. Sie unterrichten unter anderem beim ASB, bei der LMU und der TU in München. Und ich habe mir aufgeschrieben, Sie sprechen Ungarisch, weil Sie aus Ungarn kommen.
Das ist meine Muttersprache, ja.
Genau, Sie sprechen wunderbar Deutsch und Gebärdensprache. Wie kam es dazu?
Ja, zu Gebärdensprache kam es durch meinen eigenen Sohn. Also ich habe zwei erwachsene Söhne. Mein Ältester ist 86 geboren und er ist gehörlos auf die Welt gekommen. Und wir haben anfangs ganz lange getestet, ob es wirklich sicher war, dass er nichts hören kann. Und dann ging es los, ja, wie kommunizieren wir? Also bis dahin habe ich ihm immer auf Ungarisch erzählt, Märchen erzählt, gesungen, wie man das halt macht. Mhm. Und es war mir klar, er kann das gar nicht verstehen, auch nicht wahrnehmen. Leider auch die Pädagogen, die wir damals kontaktiert haben, haben gesagt, nur reden, reden, reden. Das Kind notfalls auch im Gesicht festhalten, dass er Blickkontakt hat, aber bloß nicht gebärden. Mhm. Und irgendwann mal habe ich gemerkt, wir kommen da nicht weiter. Mhm. Also komm, geh, nimm das, Gegenstände zeigen. Mhm. Das war unser Niveau und er war damals schon 3 Jahre alt. Ich habe dann auf einem Treffen mit gehörlosen Eltern und Kindern teilgenommen und habe ich gesehen, die kommunizieren mit ihren Kindern, die sitzen im Buggy und das geht und wir können gar nichts miteinander reden. Also ich habe gesagt, ich lerne es, die Gebärdensprache auf meine Kappe und wir probieren es mal. Okay. Es kann nicht schaden. So kam es dazu.
Wer hat festgestellt, dass Ihr Sohn gehörlos ist? Haben Sie es gemerkt oder waren es
also
Tests?
Wir haben einen Verdacht gehabt schon mit 2-3 Monaten, mhm, dass er auf Geräusche nicht reagiert. Mhm. Dann geht man natürlich zum Arzt, man macht diese Vorsorgeuntersuchungen, der Arzt sagt, oh, schmeißen Sie mal die Türen zu, die Schublade und dazu muss man wissen, dass Gehörlose, ich sag mal, die haben eine Wahrnehmung in 360 Grad. Mhm. Also wenn hinterm Kopf was passiert, gucken automatisch hin und im Blickwinkel, was ich als Hörende gar nicht wahrnehmen könnte, kann er wahrnehmen. Und dann denkt man, ach ja, er hat reagiert, hört er. Und da war er so 8 Monate alt und ich habe gedacht, nee, also das müssen wir jetzt schon mal doch auf Grund gehen. Und wir sind dann in die Gehörloseschule gegangen in Nürnberg, in der Frühförderung. Und da kann sie mit Kindern wunderbar feststellen, dass er nicht hört. Und später gingen wir nach Erlangen an die Hanau-Klinik. Da gibt es eine Bera-Untersuchung, wo verschiedene Diagnosen auf dem Kopf platziert werden. Mhm. Und da war leider die Diagnose glasklar, ist auf beiden Ohren, hochgradig hörgeschädigt, grenzend an der Taubheit.
Okay. Und hatten Sie vorher mit dem Thema schon zu tun? War das irgendwie familiär bedingt?
Nie was. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass hörende, gehörlose Kinder kriegen können. Es war für mich neu.
Und es gab also auch keinen Grund oder keine Infektion in der Schwangerschaft?
Nichts,
oder wo Sie sagen,
nichts, normale Schwangerschaft, normale Geburt. Mein Mann ist hörend, ich bin hörend. Mhm. Unsere ganze Familie ist hörend. Und also das war damals wirklich ein Schock, diese Diagnose. Mhm. Und ja, wir mussten gucken, wie wir damit umgehen am besten. Also nach der Trauer und nach dem Schock, es war klar, irgendwie müssen wir die Kommunikation schaffen, dass er auch als ein selbstständiges Wesen im Leben durchkommen kann.
Das war dann Mitte, Ende der 80er?
Er ist 86 geboren, also...
Also Gebärdensprache war da noch nicht, muss man sagen, anerkannt.
Gar nichts. Also es war auch verpönt. Und ich habe immer gehört, also wir sind dann regelmäßig in die Frühförderung gegangen, bevor er in den Kindergarten kam. Und er wurde nicht reden, nicht kommunizieren, also nur reden, nicht gebärden. Wenn Sie mit dem Kind gebärden, der wird nie sprechen lernen. Der wird nie in der Gesellschaft irgendwie eine Arbeit kriegen können. Der wird immer abseits sein. Er muss sprechen können. Das war das A und O. Es ist natürlich völliger Schwachsinn. Aus der heutigen Sicht kann ich sagen, weil es ist, wenn ich jetzt chinesische Wörter lerne, wenn ich das super aussprechen kann, heißt noch lange nicht, dass ich weiß, was es bedeutet, wie ich das einsetzen kann, mit welcher Wirkung ich damit erzielen kann. Und dieses Inhalt zu vermitteln, das geht nur mit der Gebärdensprache. Also es war, wir waren auch schief angesehen, wenn wir auf der Straße gebärdet haben oder wenn ich am Spielplatz war mit ihnen, dann angetuschelt die Mütter, die Kinder, guck mal, der ist blöd, der kann nicht sprechen. Also es war nicht so wie heute.
Mhm. Und wie haben Sie dann die Gebärdensprache gelernt?
Gerne lernen.
Ich habe dann an der Volkshochschule die Gebärdensprache gelernt. Da war ein gehörloser Lehrer, der hat auch damals, es war wirklich ganz in den Anfängen, der hat selber gezeichnet, die ganze Gebärden mit Pfeilen, damit wir die richtige Richtung wissen, wie in welche Hand, welche Richtung wie bewegt. Also es war wirklich in den Kinderschuhen und dort habe ich gelernt, 2 Jahre lang. Und ich habe wirklich, was ich gelernt habe, am nächsten Tag habe ich meinem Sohn gezeigt. Der hat es in sich aufgesaugt wie ein Schwamm. Und mein Mann hat so noch nebenbei mitgekriegt. Und als unser Jüngster kam, 5 Jahre später, er ist schon da hineingeboren, dass bei uns hauptsächlich gebärdet wird. Also er ist mit beiden Sprachen dann aufgewachsen.
Bilingual, wie man so schön
bilingual,
sagt.
Bilingual, ja, genau. Also die ungarische Sprache muss ich natürlich weglassen.
Okay.
Die konnte ich nur nehmen, wenn meine Eltern da waren. Aber ich glaube, das wäre zu viel gewesen für die Kinder.
Ja. Genau, also heute wachsen ja auch viele Kinder bilingual auf, sprich Englisch-Deutsch oder noch eine andere Sprache. Wie kam man auf die Idee, dass es nicht gut ist, wenn die Kinder in Lautsprache und Gebärdensprache aufwachsen oder mit beiden Sprachen? Woher kommt das?
Naja, das ist, ich denke, diese Pädagogen sind schon geimpft gewesen, dass es gab mal einen Mailänder Kongress 1880, wo gehörlose Pädagogen für gehörlose Schulen beschlossen haben, dass Gehörlose oral unterrichtet werden müssen. Also die müssen lernen, sprechen, von den Lippen ablesen. Und das war's, fertig. Ob die damit glücklich werden, ob die damit klarkommen, das hat niemand interessiert. Und das hat sich wirklich jahrelang durchgesetzt. Es war auch in der gehörlosen Schule keine Pflicht, dass sie Lehrer gebärden können. Oder in der im gehörlosen Kindergarten, wo jeder denkt, da wird bestimmt gebärdet. Es ist weit gefehlt. Einige haben die Gebärdensprache auf irgendeinem Niveau gekonnt, aber andere gar nicht. Also die Kinder untereinander... Derjenige, der in einer Gruppe war, wo Kinder kamen aus gehörlosem Haushalt, waren glücklich, weil die haben natürlich von diesen gehörlosen Kindern die Gebärden gelernt. Die haben untereinander dann auch wilde Gebärden ausgedacht. Also sie versuchten irgendwie mit Hand und Fuß und wie auch immer versucht haben, kommunizieren.
Und mit der Gebärdensprache ist es ja auch so, es gibt eine deutsche Gebärdensprache und es gibt ausländische Gebärdensprachen.
Ja, also die Gebärdensprache ist nicht international. Wir haben in Deutschland die deutsche Gebärdensprache, das ist die Muttersprache von Gehörlosen. Es gibt aber auch die Lautsprache, begleitende Gebärdensprache. Das ist ein ganz andere Form. Das wurde künstlich also ausgedacht für Menschen, die später taub sind, weil die sind daran gewöhnt, dass sie wirklich jedes Wort, jede Buchstaben, Konjunktion, also die komplette Grammatik aus der Lautsprache benutzen möchten. Und das macht diese Lautsprache begleitende Gebärdensprache. Aber die deutsche Gebärdensprache, die Muttersprache der Gehörlosen, die hat eine ganz andere Grammatik. Also hat mit Lautsprache, mit unserer Schriftsprache nichts zu tun. Und jedes Land hat natürlich seine eigene Gebärdensprache. Also Österreicher, österreichische Gebärdensprache, die Amerikaner, American Sign Language.
Okay.
Also jeder hat seine Gebärdensprache.
Und man versteht sich dann auch nicht, oder?
Also ich sag mal, wenn jetzt ein gehörloser Deutscher nach Amerika fliegt und kann kein Englisch, wird sich wahrscheinlich besser verständigen können durch Gebärden mit einem dortigen Gehörlosen, als wenn ich höre, der hinkomme und gar kein Englisch kann.
Okay.
Also manche Gesten, manche Gebärden sind sehr ähnlich und daher kann man sich schon verständigen.
Ah, schön, eigentlich gut, ja.
Ja, es gibt eine einzige Gebärde, die international ist, das ist dieses I love you Gebärde.
Mhm, genau. Genau.
Das sieht man manchmal im Fernsehen oder als Grafik abgebildet. Also das ist das Einzige, was international ist. Und das ist ein Sympathiebekundungszeichen.
Okay.
Also ich mag dich, ich weiß, was das Problem ist und ich kann mit deiner Behinderung was anfangen. Ja. Heißt es quasi, wenn ich es Gehörlosen zeigen würde.
So ein bisschen ein Zeichen der Solidarisierung auch.
Ja, genau, ein Solidaritätszeichen, ja.
Wie lange braucht man, bis man Gebärdensprache richtig gut sprechen kann?
Ja, das fragen meine Studenten auch. Oder Das ist wie eine Fremdsprache. Mhm. Also das ist für uns, vor allem Hörende, das ist wirklich wie eine Fremdsprache. Also ich brauche für Englisch auch 3-4 Jahre, bis ich gut spreche. Aber wichtig ist, dass ich in diesen Kreisen mich aufhalte. Mhm. Weil zu Hause alleine lernen, das ist ganz schwierig. Mache ich vielleicht was falsch? Und es gibt keinen Austausch, kein Feedback. Also wenn ich oft in gehörlosen Kreisen gehe, zu Veranstaltungen teilnehme, ich komme automatisch ins Gespräch. Wenn die merken, du kannst was gebären, du wirst sofort mitgenommen, unterstützt. Und das sind wirklich sehr dankbare Menschen.
Weil die eine Seite ist ja diese Volkshochschulkurse, aber ja, viel ist wichtiger aber, ist die Praxis wahrscheinlich.
Ich muss dann irgendwann mal rausgehen und ich muss gar gucken, da gibt's einen Gehörloseverein, ich muss dazu Kontakt aufnehmen. Wann habt ihr eine Veranstaltung? Mhm. Da gehe ich dahin. Soll es von mir aus bloß ein Flohmarkt sein, aber ich komme sofort da automatisch ins Gespräch mit den Leuten.
Die Routine und die Praxis ist das Wichtigste.
Also das ist, ich sage, das ist wahrscheinlich noch wichtiger als wenn man jetzt Lautsprache erlernt, weil das kann ich nur immer im Fernsehen schauen. Ich höre dann die Aussprache, komme ich irgendwie mit. Vielleicht habe ich eine Untertitelung dazu. Und das in der Gebärdensprache so ist wirklich schwierig. Also in der Gesellschaft, in der Community kann man es am besten lernen.
Aber Sie haben vorhin gesagt, Sie haben dann keine Kommunikation mit Ihrem Sohn gehabt und das war eigentlich klar, dass Sie Gebärdensprache lernen. Also, dass Sie eine gemeinsame Kommunikation finden. Wie ist das heutzutage? Viele Kinder kriegen ja schon ein CI implantiert und die Eltern setzen ausschließlich auf Lautsprache. Das ist so eine schwierige Entscheidung. Meinen Sie, das hat auch damit zu tun, was man selber für ein Background hat? Ist man lautsprachlich aufgewachsen? Ist man mit Gebärdensprache aufgewachsen? Wünscht man sich, das Kind mehr in Sprache zu bringen oder mehr in Gebärden zu unterrichten?
Also sagen wir so, natürlich, Hörende wünschen sich, dass das Kind ein Teil meiner Welt wird. Aber ich muss vorausschauen, wenn dieses Kind seine Zehs raustut, weil er eben schwimmen geht, zum Beispiel, oder weil er krank ist, weil er das nicht tragen darf, ab dem Moment kann dieses Kind mit mir oder mit niemandem sich kommunizieren. Also das ist einfach, der Weg ist abgeschlossen, das ist eine Sackgasse. Und seriöse Ärzte und Betreuer empfehlen den Eltern auch, dass sie nebenbei auch die Gebärdensprache lernen, weil dieses Kind ist, auch wenn er ein C hat, ist ein gehörloses Kind, sobald das Gerät kaputt ist oder das Kind das Gerät nicht tragen kann oder will. Er muss also noch eine Ebene haben, wo er sich verständigen kann. Also das ist, ich sage mal dazu, das ist ein Geschenk. Ja. Eine Fremdsprache. Er lernt jetzt nicht Spanisch, sondern er lernt jetzt Gebärdensprache und hat da sein C. Und dann hat er vielleicht auch Kontakt zur Gehörlosenwelt. Er erfährt auch von dort andere Sachen, wie Gehörlose leben und wie meistern ihre Behinderung.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob unseren Zuhörern allen bewusst ist, was ein CI ist. Wir sagen das so selbstverständlich. Also wir reden über ein Cochlea-Implantat.
Ja.
Es ist ein Implantat, was Gehörlose oder stark schwerhörige Menschen sich implantieren können ins Ohr, in die Hörschnecke, wird eine Elektrode eingeführt und dadurch können Höreindrücke
wahrgenommen
werden. Was es nicht ist, ist das gleiche Hören wie bei uns Normalhörende.
Also Hörende, wenn jetzt eine hörende Person, der durch einen Unfall oder durch ein anderes Ereignis sein Gehör verliert komplett, aber der Hörnerv intakt ist, also um ein C zu implantieren, muss der Hörnerv intakt sein. Wenn er so ein C bekommt, dann hören wir öfter, dass er sagt, ich höre aber die Sprache nicht so, wie ich das früher gehört habe. Das ist für mich irgendwas Mechanisches. Mhm. Also das ist eine andere Wahrnehmung und diese Menschen müssen nach der Operation auch lernen, wieder zu hören. Also wie hört sich das an, wenn ich jetzt die Tür zumache oder wenn ich jetzt das Messer fallen lasse oder wenn ich einen Stift auf dem Tisch fallen lasse. Also was sind das für Geräusche oder wenn jemand klingelt oder Vögel zwischen draußen, wie hört sich das an? Also die müssen es wirklich neu lernen und das ist eigentlich eine Nachsorge nach dem CI. Und diese CI-Operation gibt es in Deutschland etwa seit 30 Jahren. Es wurde nur bei Erwachsenen implantiert, um zu sehen, wie sie damit klarkommen. Erstmal nur auf einem Ohr. Und wenn der Patient damit klarkommt, macht auch diese ganze Therapie und Nachsorge mit, das sind fast 2 Jahre, dann kann man überlegen, ob der Patient auch auf der anderen Seite auch ein C haben möchte. Es gibt sehr viele, die sagen, ich möchte nur auf ein Ohr haben. Mhm. C und sind die damit auch glücklich. Aber das wird wirklich, sag mal, das ist eigentlich die letzte Stufe, wenn man mit Hörgerät nicht mehr klarkommt, hat kein Hörerlebnis mehr, habe ich nur eine Möglichkeit zu hören. Mhm. Ich nehme ein C. Und bei Kindern ist es jetzt so, es gibt eine neugeborene Screening seit einigen Jahren. Da kann man feststellen, ob da jetzt ein massiver Hörverlust ist. Und dann müssen die Eltern überlegen, ob diese Hörverlust ausgleichen können mit einem C. Ist natürlich ein Eingriff, Operation mit all seinen Risiken.
Genau, die jede Operation ja hat. Genau. Man hat natürlich die Hoffnung, dass das Kind so auch Lautsprache lernen kann. Und die Hoffnung ist ja nicht unbegründet.
Also, es genau. gibt Beispiele, natürlich auch im Fernsehen kann man öfter sehen. Ich habe auch in meinem Bekanntenkreis, die damit sehr gut klarkommen. Aber ich habe auch die Negativbeispiele gesehen, wo Kinder bekommen haben. Natürlich viel, viel später, nicht das Neugeborene. Mhm. Und haben nachher kein Erfolgserlebnis gehabt. Mhm. Also es gibt auch das.
Genau, da muss man sich gut informieren und gut beraten lassen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall zu einem seriösen Arzt gehen, der keinen Druck macht. Ja. Haben wir auch schon erlebt, sondern wirklich die Eltern richtig berät, ob die jetzt dort gut aufgehoben sind. Und die Eltern müssen auch dazu stehen, weil wenn die nicht dazu stehen, dann bringt das dem Kind auch nicht. Ich muss ständig üben mit dem Kind.
Ja, ja. Genau, also es ist nicht so, sie implantiert oder auch wie viele Menschen vielleicht annehmen beim Hörgerät angeschaltet, alles wieder gut. Ich sage immer, es ist nicht wie Brille aufsetzen.
Naja, beim Hörgerät angeschaltet, alles wieder gut, ist auch nicht ganz so einfach. Ich habe auch ein Hörgerät seit fast 10 Jahren und das ist nicht so das Hören. Also ich höre natürlich Sprache genauso wie vorher, aber dadurch, dass ich mit beiden Ohren nicht intakt hören kann, kann ich jetzt keine Richtung mehr wahrnehmen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wenn mich jemand ruft und nicht sehen kann, wo ist er jetzt? Im ersten Stock, rechts, links oder im Keller? Also Richtungshöhen, dazu brauche ich zwei intakte Ohren. Das kann ich nicht wahrnehmen. Und ich habe natürlich auch Probleme bei Nebengeräuschen. Also wenn jetzt jemand, jetzt bei den Covid-Zeiten, Fenster sind überall offen, die Straßengeräusche kommen natürlich rein und das Hörgerät unterdrückt es quasi zu einem bestimmten Level, aber ich muss trotzdem mehr aufpassen, dass ich die Sprache rausfiltern kann. Fernsehen genau das Gleiche, wenn Musik unterspielt wird, ist sehr schwer, Dialoge zu verstehen. Mhm. Also es ist nicht mehr so, dass Hörgerät rein und du bist wirklich top.
Ich meine nur, die Wahrnehmung der Menschen ist oft so, der trägt ja ein Hörgerät, damit ist alles wieder gut, aber so ist es eben nicht. Ich sage immer, ein Rollstuhlfahrer kommt mit seinem Rollstuhl von A nach B, aber er kann immer noch nicht laufen. Ähnlich ist es mit dem Hörgerät.
Man hat so, wie ich früher gehört habe,
so ist es
ohne
nicht.
Hörgerät ist es nicht mehr. Also, es ist aber eine unsichtbare Behinderung und weil es nicht sichtbar ist, interessiert sich die Gesellschaft dafür nicht so sehr und sind die auch nicht so aufgeklärt.
Wie war das dann mit Ihren Söhnen? Waren die in der Regelschule oder in der Gehörlosenschule?
Also mein gehörloser Sohn, der hat den Weg in die Gehörloseschule geführt, natürlich. Er hat die Gehörloseschule in Nürnberg besucht und nachher ging er in die Realschule nach München. Es gibt eine Realschule in Bayern, das ist in München. Das ist natürlich mit Internat verbunden und also ein ganz klarer Schnitt von der Familie ist wirklich schmerzhaft für beide Seiten.
Mein Sohn ist da.
In der Samuel-Heinecke-Schule?
Ja, genau.
Schwerhörig.
Ja.
Okay, es ist eine sehr gute Schule. In der Kirchen ist das in
genau, in München, genau. Sehr mitten in Mosach,
Okay, also die Schule ist, ich muss sagen, die Schule in München war klasse. Da hatte er endlich mal wieder Schulbücher gehabt, Lehrer, die gebären konnten. Und nachher ging er nach Essen aufs Gymnasium. Und da hat er sein Fachabi gemacht. Mhm. Also so war der Weg. Und damals gab es keine andere Alternative. Also entweder er bleibt hier in der Grundschule und diese ganze Bildungsweg wird erspart quasi. Nach der Schule direkt in die Arbeit. Da er zwei linke Hände hatte, waren wir ganz froh darüber, dass er geistig gefördert wurde. Okay. Und es fiel ihm auch wirklich gut.
Also, okay. Und der andere Sohn?
Mein jüngerer Sohn, der ist einseitig gehörlos, links ist gehörlos und einseitig rechts ist schwerhörig. Und er kam mit seinem Hörgerät gut klar. Also er spricht ganz normal, wenn man ihn sieht, sieht man ihn diese Behinderung nicht an, okay, merkt man ihm das auch nicht an. Er war in der Normalschule, aber auch das war ein Akt, weil jedes Mal musste man der Klassenlehrer oder Klassenlehrerin erklären, dass der Stefan ein Hörgerät trägt, mhm, und der Lehrer bitte vorne das Mikrofon tragen, mhm, müsste, umhängen am Hals oder in die Tasche tragen, damit er direkt im Hörgerät, mhm, hören kann, mhm, was der Lehrer erzählt. Und es gab wirklich Pädagogen, die gesagt haben, nee, also das brauchen wir gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich das hin tue, ob im Hals oder in der Hose, das stört mich. Und wissen Sie, ich glaube, er hört. Er hört richtig gut, nur er will nicht immer hören. Und ich denke, da braucht man sich die Haare ab. Nachdem ich schon einen gehörlosen Sohn hatte, war ich schon wirklich vieles gewohnt. Und er ging also in Normalschule und als er ins Gymnasium kam, war es ein Problem, dass nicht jedes Gymnasium ihn nehmen wollte. Also wir haben einige besucht und bei einigen haben die Direktoren gesagt, also auf ihn Rücksicht zu nehmen, haben wir keine Zeit. Und dann waren wir wirklich dankbar an die Wilhelm-Löwe-Schule, mhm, dass sie den genommen haben, und er hat die Löwe-Schule dann besucht. Okay. Bis zum Schluss, er hat dann er ist vom Gymnasium runter auf die Realschule, weil mit den Sprachen hat ein Problem gehabt durch, mhm, das Hören. Also, mhm, das war wirklich schwierig, und er hat die Realschule abgeschlossen, dann hat er seine Ausbildung gemacht, dann hat er sein Fachwirt gemacht und jetzt macht er sein Master neben der Arbeit. Ja. Also es ist alles möglich.
Sie gehen Ihren Weg.
Er geht Ihren Weg, ja. Aber und ich sag mal, je höher er kam in der Schule oder in der Ausbildung, desto weniger wurde es ein Problem. An der Uni, er geht jetzt an die Form. Natürlich sitzt er in der ersten Reihe, ganz klar. Und die Leute sagen, er hört nichts. Es ist lieb gedacht für ihn. Und die nehmen alle Rücksicht drauf. Also je höher er kam, desto weniger wurde das ein Problem. Aber in der Schule musste man wirklich jeden Lehrer erklären, bitte, er hört nicht. Und das war immer so, ach ja, Ausrede. Oder man hat als Eltern immer so das Gefühl gehabt, mhm, denn ach, die spinnt doch, die will nur wichtig machen, das Kind.
Leider kenne ich das auch.
Es ja, ist eine unsichtbare Behinderung. Ja. Und da kommt dazu, er trägt ein Hörgerät, wieso hört er nicht? Mhm. Das heißt noch gar nichts. Also, und dann, wenn man verschnupft ist zum Beispiel, und in der Schule sind sie, alle 3 Wochen haben sie Schnupfen, mhm, weil jeder schleppt was mit. Die Hörgänge sind verstopft. Also hört man mit dem Hörgerät auch schlecht, ja.
Und wenn alles gut ist, dann ist die Batterie leer.
Dann ist die Batterie leer oder die Klasse zu laut, ja, oder.
Es, ja, ist das Baustelle vor der Tür oder irgendwas ist immer, ja.
Aber auch da war das Hauptproblem, dass die Lehrer nicht gebärden konnten. Mhm. Also es gibt keine Vorschrift, dass Gehörlose, also Lehrer, Lehrkräfte, die in einer gehörlosen Schule, mhm, unterrichten, gebärden können. Und ich sage mal, das ist ein No-Go.
Das ist die Sprache
man
der Kinder.
Man kann erwarten, ja, dass die Kinder 45 Minuten an den Lippen hängen, mhm, und alles ablesen. Mhm. Das geht nicht.
Aber
das
Sie sagen
kann ich als Erwachsene, ja, nicht, als Kind erst recht nicht, wo ich mehr Bewegungsdrang habe.
Aber das war ja jetzt schon vor langer Zeit. Heute hat sich auch noch nicht alles zum Besten gewendet.
Also ich glaube, das ist nach wie vor kein Vorschrift. Was jetzt besser geworden ist in den Schulen, in einigen Schulen in Deutschland, in einigen gehörlosen Schulen in Deutschland, wird die deutsche Gebärdensprache von Gehörlosen unterrichtet. Mhm. So, dass die Kinder wenigstens, mhm, in der Gebärdensprache fit sind. Mhm. Nicht, dass sie irgendwas ausdenken und dann, das ist die Gebärde und das kennt keine, ne? Weil später, wenn die bei Russleben kommen und die haben Dolmetscher da, dann sagt die Gebärdensprachdolmetscherin, das kenne ich gar nicht, was ist denn das, ne?
Ja, das ist wichtig, ja.
Es ist wirklich, man muss wirklich lernen, vernünftig gebärden zu können, und dazu gibt es ein Fach und das kann man integrieren in der Schule. Also, aber hier in Nürnberg ist es noch nicht so, dass es als Fach unterrichtet wird. Und das Problem ist, ich habe an der LMU unterrichtet in München Pädagogen, die für die Hör- und Hörbehinderung ausgebildet werden. Die kriegen auch nur ein paar Stunden, mhm, Gebärdensprache, und das war es. Also nicht, dass sie während des ganzen Studiums damit zu tun haben. Mhm. Also ich sage mal, ich glaube, ich habe 24 Unterrichtsstunden gehabt. Damit werden sie entlassen. Das, mhm, ist noch nicht genug dazu, dass sie auch unterrichten können. Das also stimmt, ja, irgendein Fach, und dann mit den Eltern sich austauschen, mhm, können und sprechen können und einen Elternabend halten können in Gebärdensprache. Das ist noch zu wenig.
Ja, mein Sohn hat jetzt das große Glück, dass er tatsächlich in der Klasse ist, die bilingual unterrichtet wird. Mhm. Weil der Anteil an rein gehörlosen Kindern relativ hoch ist und die werden wirklich komplett den ganzen Tag lautsprachlich und gebärdensprachlich.
Das ist perfekt.
Super. Besser geht's nicht.
Besser geht's nicht.
Und für ihn ist es total toll, weil er hat bis jetzt keinen Zugang zur Gebärdensprache gehabt, aber er lernt das jetzt so nebenher. Mhm. Und es ist viel besser wie Englisch, sagt er immer. Ja. Für ihn auch viel einfacher natürlich. Aber das ist toll. Also das, so müsste es eigentlich Standard sein.
Können wir nur beten, dass er so weit kommt.
Ja.
Dass es überall so ist.
Ja, woran scheitert es? Gibt es zu wenig Gebärdendolmetsch?
Das scheitert nicht an den Gebärdendolmetscher. Ich glaube, das scheitert einfach an den Vorschriften, wenn es vorgeschrieben wäre, dass Lehrkräfte das machen müssen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich als Ungarin herkomme, spreche kein Ton Deutsch und unterrichte deutsche Kinder. Das wäre genau das Gleiche. Ja. Wäre no go, ne? Ja. Also es scheitert an den Bildungsvorgaben, die zurzeit herrschen. Das müsste man ändern, glaube ich. Müsste man reformieren, aber vielleicht die Leute, die das machen können, sind auch nicht genau aufgeklärt oder genau sensibilisiert für dieses Thema. Ja. Also es gibt jetzt auch die neue Welle, dass viele gehörlose Eltern ihre gehörlose Kinder in die Regelschule geben. Mhm. Weil die sagen, dann ist er bei mir um die Ecke, hat er sein sozialen Umfeld, kann er sich treffen mit denen. Warum soll ich denn irgendwo hinschicken, wo der Lehrer sowieso nicht gebärden kann? Und wenn ich hier jetzt durch die Inklusion erreichen kann, dass ich einen Gebärdensprachdolmetscher bekomme, der oder natürlich mehrere, der während des ganzen Unterrichts da ist und für ihn übersetzt in Gebärdensprache, was gesprochen wird, dann ist es eine Win-Win-Situation meistens für beide Seiten, weil die hörenden Kinder in der Klasse, die sind natürlich begeistert davon, was der Mann da vorne gebärdet, ich will es auch lernen, wir wollen es also Gebärdensprache lernen, also irgendwie... Jeder hat was davon. Ja. Das gehörlose Kind, das zu Hause bleiben kann, um die Ecke lernen kann. Die hörenden Kinder, dass sie erstmal lernen, was ist überhaupt Gebärden.
Genau.
Also.
Ja, und dass sie das auch als ganz normal empfinden.
Als normal.
Weil
ja.
es jeden Tag
der andere
so ist
im Rollstuhl, okay.
Genau.
Er ist halt so, fertig.
Genau. Also das müsste irgendwie noch mehr in die Köpfe kommen.
Also ich glaube, an den Kindern scheitert es nicht, weil die sind total offen für sowas. Für die ist Normalität.
Mhm. 2007 haben Sie dann sogar eine eigene Firma noch gegründet. War das auch so ein Grund dafür, dass Sie gesagt haben, da muss noch mehr passieren in die Richtung? Da muss ich mich noch mehr einsetzen. Was war der Antrieb?
Ja, also ich wurde immer wieder gefragt zu Thema Gehörlosigkeit. Wie kann ich damit umgehen? Wie ist die Gebärdensprache? Und ich habe mir überlegt, man könnte es vielleicht kanalisieren, gerade für Mediziner. Da war die Anfrage fast immer, wenn wir beim Arzt waren, wie soll ich mit dem reden, was kann ich ihm erklären, woher kommt das, wie leben Gehörlose. Und ich habe die Firma gegründet, ich habe aber anfangs nur halbtags diese Tätigkeit ausgeübt. Also ich hatte nur einen normalen Job gehabt bei der GfK und ich habe da ein gehörlose Lifestyle-Magazin begleitet bei der Platzierung, dass sie überhaupt reinkommen, marketingtechnisch. Und dann 2 Jahre später, 2009, habe ich mich dann voll selbstständig gemacht. Mhm. Ich habe mit meinem Mann besprochen, was sagt er dazu, wenn ich jetzt selbstständig werde, und sagte, okay, probier mal, du bist jetzt 50, dann, also entweder jetzt oder nie.
Ja.
Genau. Und so habe ich dann das überlegt, welche Bereiche sind das, wo es einen Sinn macht, einzusteigen und wo ich Kunden gewinnen kann, wo überhaupt das Ganze einen Sinn macht.
Und was war so Ihr Hauptanliegen? Was wollten Sie voranbringen?
Ich wollte die Gesellschaft, also es hört sich groß an, die Gesellschaft sensibilisieren für die Hörbehinderung. Man kann es natürlich nicht einfach so machen. Also ich habe mir Bereiche ausgeguckt. Ich habe gesagt, okay, also wo ist es, wo wirklich notwendig wäre, dass sie davon was wissen. Das ist auf jeden Fall die notfallmedizinische Abteilung. Mhm. Also Notfallmedizin, Notfallkräfte, Ärzteschaften, überhaupt Krankenhäuser, medizinischer Bereich. Gut, das zweite Bereich war Arbeitsbereich. Mein Sohn war damals schon in der Ausbildung und habe ich gesehen, da wurde immer auch wieder gerne gefragt, wie klappt die Kommunikation? Mhm. Wie können die Kollegen mit einem Gehörlosen kommunizieren, wenn kein Dolmetscher dasteht? Also der Alltag, wie läuft das? Das war das andere Anliegen. Ein dritter Bereich war von mir Hotels und Tourismus. Meine erste Ausbildung ist Touristenfachfrau. In dem Bereich was machen. Ich muss sagen, das ist sehr schwierig und da ist sehr, sehr, sehr wenig passiert in den 10 Jahren. Also da stoße ich auf
viele auf Widerstände.
Granit, weiß ich auf Granit. Mhm. Die anderen zwei Bereiche laufen gut und nebenbei kamen dann noch andere Aufgaben dazu. Das Gehörlose haben mich gefragt, ob ich für die Pressearbeit machen kann, mhm. ob ich sie unterrichten kann, wie Presseöffentlichkeitsarbeit geht. Also das ist dann auch so parallel mhm. mitgegangen und das ist jetzt auch noch eine Schiene von mir.
Lassen Sie uns doch gleich nochmal über das Projekt sprechen. Sie haben es schon angesprochen, dass Sie Rettungskräfte schulen. Was passiert da genau?
Ich schule Rettungskräfte, das sind entweder Notfallsanitäter, das mhm. ist jetzt ein neuer Beruf, früher war es Sanitäter und jetzt ist Notfallsanitäter, das ist eine dreijährige Ausbildung, wo die auch mehr machen dürfen. Mhm. Die haben dadurch auch mehr Verantwortung, also müssen auch auf diesen Bereich, also Kommunikation mit hörbehinderten Notfallpatienten, auch geschult werden. Ich unterrichte dieses Thema seit 2011 in ganz unterschiedlichen Umfang. Also manche Schulen sagen, ich habe 4 Stunden, manche sagen, ich habe 8. Bei manchen sind es hier in der ASB-Schule in Lauf 12 Stunden und am Ende gibt es auch keine Prüfung. Die Teilnehmer, die erhalten von mir einmal eine Basisinformation überhaupt. Was ist Hörbehinderung? Woher kommt es? Wie können Sie es merken, dass jemand hörbehindert ist? Wie sollen Sie mit dem dann kommunizieren? Welche Hörhilfsmittel gibt es? Wie gehe ich damit um, wenn ich transportiere einen Hörbehinderten? Dass ich natürlich nicht auf sein Hörgerät lege, wenn ich jetzt in der Seitenlage transportieren muss. Wie gehe ich um mit C? Ich habe auch diese Hörgeräte und die Hörhilfsmittel auch C dabei. Die können es in der Hand nehmen. Kann man damit Röntgenaufnahmen machen, MRT zum Beispiel, das ist meistens die Frage bei den Notärzten, weil die dürfen natürlich schon den Patient weiter begleiten und dann erkläre ich ihnen, wie sie in der Lautsprache kommunizieren können. Also wenn sie jetzt alle Gebärden vergessen, was ich ihnen jetzt unterrichte, sprechen können sie noch immer, also ganz klar, wie sie mit einem schwerhörigen Patienten kommunizieren sollen, wie sie mit einem Gehörlosen kommunizieren sollen, weil das ist eine ganz andere Abteilung. Und wie läuft überhaupt die Abfrage? Also die haben ein Schema im notfallmedizinischen Bereich, nachdem sie die Patienten abfragen müssen. Wie können sie diese Abfrage einfach formulieren? Und sie lernen dann auch ein paar Gebärden, also Kreislauf, Blut, Stuhlgang, Essen, Brechen, Herzschmerzen. Wo sind die Schmerzen? Groß, klein, steigen die Schmerzen, stechend? Also was man in Notfallmedizin im ersten Moment braucht. Okay. Und wie gehe ich um überhaupt? Ja. Ne? Wenn ich dann ihn untersuchen muss, was sage ich ihm? Wie handele ich? Das ist erstmal für Notfallmedizin und Notärzte.
Und ist das jetzt Pflicht, dass die das in ihrer Ausbildung lernen oder machen die das freiwillig, weil sie sich einfach dafür sensibilisieren
das
wollen?
Das ist in diesen Schulen im Lehrplan drin.
Okay.
Also in der ASB-Schule in Lauf ist es im Lehrplan und in Mainz beim Deutschen Roten Kreuz im Bildungszentrum ist es ebenfalls im Lehrplan drin. Also da unterrichte ich alle Klassen, die diesen Notfall-Sanitäter-Kurs machen, kriegen von mir 2x4 Stunden Unterricht. In Mainz.
Super. Ich habe schon gehört von Hebammen in München, die auch so geschult werden in dem Bereich.
Hebammen habe ich noch nicht geschult, leider.
Okay. Ja,
würde ich aber gern machen. Ich habe hier schon mal im Südklinikum angeboten, weil Südklinikum ist natürlich Geburtsstation, da gehen auch viele Gehörlose hin. Das Angebot ist da, wenn es nicht angenommen wird, kann ich leider nichts machen.
Wie machen das gehörlose Frauen? Gehen die dann mit Dolmetscher oder?
Mit Dolmetscher, ja, wenn. Aber es ist halt so, der Geburtstermin ist angegeben. Ne? Wenn jetzt der Geburtstermin 5 Tage vorher ist und die Dolmetscherin zufälligerweise eben an dem Tag zu diesem Zeitpunkt nicht Zeit hat, dann haben sie ein Pech gehabt. Es ist gerade beim Geburt, also ich kann jetzt nicht auf die Uhrzeit, genau, ich kann ungefähr einkreisen an dem und dem Tag und da muss ich auch noch in der Lage sein, die zu alarmieren, die muss noch frei haben. Es ist schon kompliziert. Also das wäre genau so ein Bereich in den Krankenhäusern, wo Entbindungsstation ist, das wenigstens, das Minimum, die Leute wissen. Also ich sage jetzt noch nicht mal, dass sie gebärden können, sondern das wenigstens, wie spreche ich mit gehörlosen Frauen, wie gebe ich ihnen Befehle, wie beruhige ich diese Situation. Ja. Das wäre super. Das ist genau wie Notfallambulanz in den Krankenhäusern. Wäre genauso wichtig.
Ja. Dann wären so ganz einfache Sachen vergessen, wie Kopf wegdrehen beim Sprechen oder sowas. Und schon ist die Kommunikation wieder abgerissen.
Ja, wieso? Ja. Der kann doch ablesen. Es gibt schon mal das. Nein, die können nicht alles ablesen. Die können nur 30% ablesen. Maximal, die müssen aber dazu wissen, was das Thema ist.
Und wenn die Person dann noch einen Bart hat, geht sowieso nicht.
Ja, wenn so Oberlippenbart tief untergewachsen, geht gar nichts. Ja, oder wenn die Bonbon im Mund haben, der jetzt nach links wandert, kann ich nicht ablesen. Also es gibt so viele Sachen, aber man kann es vorher alles erklären. Das wäre eigentlich mein Traum, dass im Notfallmedizin, und nicht nur im Notfallmedizin, im Medizinstudium wenigstens 4 Stunden die Studenten einen Einblick bekommen, wie kommuniziere ich mit solchen Patienten. Wir haben in Deutschland 16 Millionen hörbehinderte Menschen. Sie haben also gute Chancen, dass Sie irgendwann mal mit einem schwerhörigen oder mit einem gehörlosen Patienten zu tun haben werden. Ja. Also 4 Stunden dafür müsste reinpassen eigentlich.
Ja, sollte man, die Zeit sollte man eigentlich haben, ja. Wir haben in der Vorbereitung schon über ein anderes Projekt von Ihnen gesprochen. Das ist der Selbstverteidigungskurs für gehörlose Frauen. Liegt gerade ein bisschen brach, Corona geschuldet.
Genau.
Aber wollen Sie über das Projekt auch noch was erzählen?
Also ich habe ein Konzept geschrieben 2014 und habe dazu einen Trainer gesucht. Wie komme ich überhaupt zu diesem Thema? Ich habe ein Portal für Gehörlose, das heißt devservice.de. Das habe ich seit 10 Jahren aus der eigenen Tasche finanziere ich das. Es ist kostenlos die Nutzung. Und hier finden die Ansprechpartner, die gebärden können, deutschlandweit, ganz unterschiedliche Branchen. Mhm. Und einmal im Monat gibt es ein Interview von einem Experten. Und ich hatte ein Interview gemacht mit einer Dame, die das Thema hat, sexueller Missbrauch bei gehörlosen Menschen. Das war eine Psychologin, die sich darauf spezialisiert hat und auch Kurse angeboten hat. Und im Rahmen dieses Interviews habe ich erstmal wahrgenommen, dass 75% gehörloser Frauen schon im Alter bis 16 Jahren mit sexuellen oder sonstigen Gewalt zu tun hatten. Mhm. Also mit körperlichen Gewalt.
Okay.
Das kam aus einer Studie heraus. Das wurde 2012 an der Bielefelder Uni durchgeführt. Und ich fand es schockierend.
Ja, das ist so viel.
Und ich habe geguckt, was gibt's, was kann man machen? Ne? Also ich habe auch gehörlose Damen in meinem Freundeskreis. Und wir haben noch nie was gehabt. Also es gibt zwar so Kurse, wo ich sage, wie weit, stopp, bis hier nicht, aber was passiert dann, wenn du wirklich angegriffen bist? Wie kommst du aus der Situation raus? Und dazu habe ich ein Konzept geschrieben und habe ich den Peter Althoff dazu getroffen und gefragt, ob er das machen könnte. Er hat schon mal solche Kurse gemacht. Er hat auch ein Studio, was wirklich entsprechend ausgestattet ist mit dicken Matratzen. Wenn ich falle, tut es nicht weh. Er hat auch Trainer noch dazu, also er selbst und noch zusätzliche Trainer, die das Thema beherrschen. Und dann haben wir erstmal gesucht, wer finanziert das. Dann haben wir einmal Glücksspirale gefunden, der das finanziert hat. Und die nächsten 3 Kurse oder nächsten 4 Kurse habe ich dann mit der Evangelischen Gehörlose Seelsorge gemacht, weil wir können keinen Antrag stellen für Förderung. Mhm. Das muss immer ein Verein machen. Und über diesen Verein haben wir die Förderung für den Antrag gestellt und Aktion Mensch hat uns unterstützt. Und das hat die Frau super gefallen. Es kommt ständig die Frage, wann machen wir das wieder? Es ist wirklich schön zu sehen, die kommen erstmal da rein und so viele Männer und die alle hören und was machen wir. Und schon nach der ersten Stunde am Abend, wenn die rausgehen, boah, so, wo ist der? Die sind plötzlich alle im Kopf gewachsen.
Ja, okay.
Und ich sehe, die würden sich trauen, sich zu wehren. Gut. Das ist schon mal ein Riesending. Ob die es können, stehen nur in den Sternen nach der ersten Stunde. Aber die würden sich schon mal trauen.
Meistens reicht ja so die Haltung und die Einstellung.
Diese Selbstbewusstsein überhaupt. Ja. Ich kann es.
Ja.
Ich lasse es mir nicht gefallen.
Ich bin nicht wehrlos.
Nee. Ja. Und ich tue was dagegen, wenn jemand mich angreift. Und dann geht's natürlich weiter. Verschiedene Griffe, Schwitzkasten, wie kommst du raus, wenn von hinten angegriffen bist, wie kommst du raus? Ein ganz großes Thema ist Schreien. Mhm. Gehörlose benutzen ihre Stimme kaum. Ne? Und ich sage schreien, ich kann nicht schreien, aber du musst schreien.
Okay.
Wir machen auch extra Übungen dazu, dass sie wirklich boxen müssen und dabei schreien müssen, dass die Luft rauskommt. Okay. Dass sie auch merken, wenn sie schreien und dabei auch noch eine körperliche Tätigkeit machen, dann ist der Schlag auch stärker. Also da kriegt nochmal einen Schwung dazu.
Ja, und oft Also das Schreien reicht ja schon, um sich manchmal den Angreifer vom
Leib zu halten. Das ist das andere, dass ich muss aber dann wie so schreien. Ja. Das ist jetzt nicht so Katzenscheiß, dass es sich kaputt lacht, sondern es muss ja irgendwie sich grausam machen. Wir haben jetzt nicht das Ziel, dass sie jetzt den Angreifer tot machen.
Ja.
Also das hört sich jetzt so brutal an, was ich jetzt erzähle. Das Ziel ist, dass ich mich aus der Situation zurückziehen kann, mich wehren kann, also abwehren und flüchten.
Mhm, genau.
Das ist eigentlich das Ziel.
Handlungsfähig sein.
Handlungsfähig sein, ja. Genau. Also darauf, und dann auch, der Peter erzählt auch, Leute, ihr müsst aufmerksam sein, wenn ihr in einem Raum seid, ihr guckt, wo ist was, wer ist da, wie viele Leute sind da, wo sind die Ausgänge. Also so ein bisschen wahrnehmen meine Umgebung.
Super Sache. Ich hoffe, dass Sie das fortsetzen können irgendwann wieder.
Sobald Corona das erlaubt, machen wir sofort.
Jetzt geht's weiter. Momentan ist es, glaube ich, beschränkt auf Workout-Tipps bei YouTube. Nee, aber das ist natürlich nicht dasselbe.
Das ist nicht dasselbe. Das bringt ganz wenig.
So eine Veranstaltung muss einfach in Präsenz stattfinden. Ja. Ganz aktuelles Thema, Corona. Was bedeutet Maskenpflicht für gehörlose oder schwerhörige Menschen? Also ich glaube, wir machen uns oft gar kein Bild davon, was das für diese Menschen bedeutet. Können Sie das mal kurz erklären?
Also zunächst mal, Masken tragen ist wichtig.
Mhm. Das ist, steht außer Frage.
Das steht außer Frage. Es ist natürlich so, wenn jemand eine Maske trägt, also jetzt aus meiner Sicht als Schwerhöriger, verstehe ich diesen Maskenträgen schlechter. Die Maske nimmt 5 bis 10 Dezibel von der Lautstärke weg. Und ich sag mal, wir unterhalten uns so 30 bis 40 Dezibel Lautstärke. Also ein Drittel ist schon mal weg. Wenn ich jetzt eine super ruhige Umgebung bin, wo nichts passiert, kann ich natürlich den anderen auch verstehen, wenn er dazu auch deutlich spricht. Aber wenn ich dazu noch eine Spuckschutz habe quasi, ein vielleicht eine Glaswand habe und hinter diesem Glaswand steht mein Gesprächspartner nochmal mit Maske, das wird immer schwerer zu verstehen. Mhm. Also je mehr Vorrichtungen vor mir sind, desto weniger kommen bei mir an und das ist wahnsinnig schwer. Also das ist für Schwerhörige eine Sicht der Dinge. Für Gehörlose, in meinem Unterricht erzähle ich immer, bitte den Ansprechpartner anschauen, so dass ihr Mundbild gut sichtbar ist. So, jetzt ist kein Mundbild da. Was macht man da?
Sehr schwer.
Die Gehörlosen sehen nur, die Augen bewegen sich, die Augenbrauen geht nach oben, das sagt was, aber ich verstehe nicht, was er sagt, weil ich sein Mundbild nicht sehen kann. Auch wenn die jetzt nur 30% ablesen können davon, was der andere sagt, würde schon helfen. Mhm. Also für Gehörlose ist es wirklich, ich sag mal, tote Hose. Es ist Katastrophe. Wir haben vor kurzem eine Sendung gemacht im Bayerischen Rundfunk in einer Zahnarztpraxis und da habe ich meine gehörlose Kollegin, mit der ich unterrichte, mitgenommen. Sie hat die Patientin gespielt. Sie kommt in die Praxis rein, will sie ihre Karte abgeben, schon geht's los, sagt die Praxisgehilfe, bitte erstmal ihre Hände desinfizieren. Sie stand da und was?
Wie? Wusste ich verstehe nichts.
Ne? Ist das nicht gut, die Karte? Sagt sie, ich kann nicht hören. Und die Praxisleiterin war natürlich nett. Sie hat die Maske abgemacht. Sie hatte sowieso eine Folie noch vorne gehabt. Und da konnte sie ablesen, sie soll in den Waschraum gehen und ihre Hände desinfizieren. Also so läuft es. Ne?
Ja, ja.
Weil wenn sie jetzt einkaufen gehen, dann können sie noch sagen, ich möchte das Brötchen haben oder das Brot oder den Kuchen. Kann ich noch darauf zeigen, was ich möchte. Aber in einem Dialog mit Ärzten, wenn ich da sitze oder in anderen Situationen, ich kann mir gar nicht ausmalen, das Gehörlose, was er jetzt hinter der Maske sagt. Es wäre wirklich eine Erleichterung, wenn durch den Abstand möglich wäre, dass diese Personen ihre Maske abmachen oder dass sie ein Face-Shield nutzen, also was durchsichtig ist, die gibt's jetzt auch schon zu kaufen. Es gibt auch diese Masken, die voll Folie sind, was in der Gastronomie sieht. Ich meine, die sind nicht so hygienisch, aber bei bestimmten Abstand hilft es, ich sehe ihr Mundbild, ich kann ungefähr ablesen, was sie sagen möchten. Es gibt dann auch noch diese Einwegmaske, was in Deutschland leider noch nicht da ist. Ich habe es aus den USA besorgt, noch vor Corona, für meinen Unterricht, dass ich zeigen kann, da ist im Mundbereich eine Folie. Und das ist in erster Linie für die Ärzte gedacht, im OP-Bereich, wenn sie gehörlose Patienten haben.
Okay.
Weil wenn der aufwacht im Aufwachraum, selbst wenn er CE-Träger ist, er hat kein Hörgerät drin, er hat kein CE drin, er kann nur von den Lippen ablesen, was ich ihm sagen möchte. Ich weiß gar nicht, ob ich das mitgenommen habe.
Sind es die Masken, die so schnell beschlagen? Wir haben die auch getestet.
Okay. Das ist die Maske.
Ja. Also es sind quasi, es sieht aus wie eine ganz normale Maske.
Das ist eine ganz normale Maske. Es ist auch ganz leicht.
Ja.
Das ist diese USA-Maske.
Aber und in der Mitte ist so ein durchsichtiges...
In der Mitte ist die Folie.
Ja.
Und was schön ist, dadurch, dass die Folie gebogen ist, ist mein Mundbild auch nur ein bisschen vergrößert.
Ah, okay.
Es wurde jetzt aus Eigenidee auch in ganz Europa, haben fleißige Nähe angefangen, solche Masken zu nähen.
Ja.
Aus Stoff, wo man die Folie rausziehen kann. Die kann auch gut sein, aber es steht und fällt mit der Qualität dieser Folie. Weil wenn die Folie minderwertig ist, dann nach dem zweiten Satz, wo der, so weit komme ich gar nicht mehr, ist es schon beschlagen, sieht man gar nicht mehr.
Oder verkratzt dann mit der Zeit, ja.
Aber wie gesagt, das ist jetzt aus den USA, das ist auch nur für Einmalnutzung gedacht. Ja. Also im OP-Raum, ich setze es auf und dann, es geht genau wegen wie eine normale OP-Maske.
Okay.
Ist leider nicht lieferbar, weil Corona kam dazwischen und die sind natürlich, die wussten gar nicht wohin mit den Aufträgen.
Ja.
Es gibt noch ein Hilfsmittel übrigens, das wäre für die Schwerhörige interessant, die Hörgerät haben. Es gibt ein mobile Ringschleifenverstärker. Das ist ein ganz kleines Gerät.
Mhm.
Wenn man zum Beispiel irgendwo in einem öffentlichen Gebäude ist, im Krankenhaus, das kann man aufstellen vor einem Empfang. Und sie sprechen ins Mikrofon und ich stelle mein Hörgerät auf T-Stellung und höre direkt durch diese Verstärker, was sie mir sagen.
Okay.
Wenn ich jetzt kein Hörgerät habe, dann kann ich auch den Hörer in die Hand nehmen, weil der Verstärker hat auch ein Hörer.
Mhm.
Und durch den Hörer kann ich hören direkt, was sie sagen.
Ah.
Also Möglichkeiten
gäbe es. Okay.
Technisch sind wir top, aber...
In der Umsetzung scheitert es manchmal.
Ja, fast immer.
Ja. Aber es gibt auch findige Akustiker, die dann solche Sachen entwickeln.
Ja, ich habe mit denen auch Kontakt gehabt, mit Herrn Fiedler in Fürth.
Genau.
Der hat jetzt diese schönen Masken gemacht. Die haben auch sehr schöne große Visier gehabt.
Ja.
Und das war natürlich...
Das sind die Positivbeispiele.
Ja, und da ist auch die Folie sehr gut. Ja.
Menschen, also, die sich Gedanken machen. Und ich denke, es ist ja nicht nur für hörgeschädigte Menschen eine Erleichterung, die Mimik und das Gesichtsbild zu sehen, sondern auch für Kinder. Also ich denke mir immer, Kinder sind so angewiesen auf dieses Visuelle.
Ein Lächeln, ein freundliches irgendwas. Also es fehlt das unserer Gesellschaft. Ich darf die nicht anfassen, ich darf die nicht anlächeln. Ich bin aber ein Mensch, ich habe Gefühle.
Ja, also ich glaube, für die Kinder wäre es auch wichtig, dass mehr diese
durchsichtigen
Masken Geschichten
kommen. Aber diese Masken mit durchsichtiger Folie, die wären nicht nur in der Corona-Zeit ein Thema, weil Zahnmediziner, ich unterrichte auch Zahnmediziner, 90% der Ärzte trägt während der Behandlung so eine Maske.
Mhm.
Und wenn ein schwerhöriger Patient kommt, wenn sie so eine Maske aufsetzen würden, das kostet ihnen auch Zeit, was sie sparen können, weil ich kann ablesen plus hören, was sie sagen.
Ja, stimmt.
Muss man nicht 300 Mal nochmal wiederholen, alles, was ich gesagt habe schon vorher.
Ja, das stimmt. Also ich habe extra nochmal nachgeschaut. Erst in der 4. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung stand drin, dass das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung zulässig ist in der Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderungen. Vorher stand es nicht drin.
Ja.
Wie reagieren die Menschen, wenn sie aufgefordert werden, die Maske abzunehmen?
Also, dass die sie abnehmen dürfen, das wissen die kaum erst.
Ja.
Ne?
Mhm.
Und was ich von Gehörlosen höre, kein Verständnis dafür.
Das ist schwer.
Erstmal Gehörlose artikulieren auch schwer. Aber man hört, ne, er spricht ganz anders, er hat ein Problem, ich merke auch, dass er mich nicht versteht und dann mache ich, nee, ich nehme die Maske nicht ab.
Mhm.
Also ich verstehe das nicht. Es wäre so schön, wenn in unserer Gesellschaft ein bisschen verständnisvoller wäre.
Man könnte einfach einen Schritt zurückgehen,
einfach
Abstand einhalten.
Ja, Platz ist da. Oder manchmal man steht hinter einem Glaswand. Also es ist schon sowieso hygienisch super abgedeckt. Müsste man die Maske nicht tragen, könnte man abmachen. Trotzdem, nein, ich mache es nicht.
Ja.
Es ist wirklich wenig Verständnis da.
Ja, da mussten erst der Deutsche Schwerhörigenbund und die Deutsche Gehörlosenbund und Bayerischer Cochlea-Implantatverband aufstehen und sagen,
das ist,
Leute,
das
so
ist
geht's Sache, nicht.
Was wirklich auf der Hand liegt.
Ja.
Aber das war genauso, als es losging mit den ganzen Pressekonferenzen.
Ja, sie nehmen ja das Thema schon aus dem Mund.
Ohne Dolmetscher, ich denke, wer versteht denn das?
Ja.
Und dann zeigen die in Tagesschau-Ausschnitte aus fremden Ländern, aus dem Ausland. Und da ist immer, der Dolmetscher steht neben dem Ansprechpartner. Also das geht nicht. Wir brauchen im Linear-Fernsehen bei solchen Themen Dolmetscher. Wenn da das RKI eine Pressekonferenz hält, wenn Frau Merkel eine Pressekonferenz hält, wenn Herr Söder eine Pressekonferenz hält, da müsste ein Dolmetscher da sein.
Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben. In der Zeitschrift stand nochmal so eine Chronologie drin. Ende Januar hatten wir hier den ersten Corona-Fall in Deutschland. Mhm. Und bis Mitte März waren gehörlose Menschen eigentlich von der Kommunikation über dieses Thema ausgeschlossen.
Komplett.
Also es gab keine barrierenfreien Zugänge. Und das muss man sich mal vorstellen. Also ich habe das damals live mitgekriegt. Die Leute haben mich gefragt, was passiert denn da gerade? Wir kriegen nichts mit. Also für uns ist das selbstverständlich. Ja. Wir können 5-mal am Tag die Nachrichten anschauen. Aber die und gehörlosen Menschen waren,
nebenbei,
genau, so. Die waren völlig abgeschnitten.
Es ist auch so, das ist ein Zeichen dafür, wir reden seit über 10 Jahren Inklusion. Ja. Und mit einem Schlag, mit einem Krankheit ist komplett alles vergessen. Mhm. Komplett. Wir denken nicht eine Sekunde daran, dass in Deutschland Menschen sind, die nicht hören können oder nicht so gut hören können, dass sie im Fernsehen die Nachrichten verfolgen können durchs Ohr. Mhm.
Also es gab weder Dolmetscher noch Untertitel. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Erst Ende März,
ja,
gab es die erste Simultanübersetzung.
Da gab es aber auch schon, wurde auch schon eine Petition gestellt, dass bitte endlich mal ein Dolmetscher dasteht. Ich weiß es nicht, wie das organisiert wird, aber wenn ich jetzt ein Frau Merkel wäre, dann würde ich in meinem Team 1 oder 2 Dolmetscher haben, die ich immer mitnehme und die da neben mir stehen und natürlich übersetzen. Also es ist...
Man fragt sich immer, wo das Problem ist.
Gar nicht. Ja. Na, wo ist das Problem? Ja. An den Dolmetschermangel kann es nicht liegen. Das ist das Krasse in der Geschichte, weil in der Corona-Zeit saßen zu Hause Gebärdensprach-Dolmetscher und Dolmetscherinnen und haben Däumchen gedreht, weil die ganzen Veranstaltungen wurden abgesagt, Schulungen wurden abgesagt. Die haben nichts zu tun gehabt und haben zugeguckt, wie im Fernsehen Konferenzen abgehalten werden ohne Dolmetscher. Mhm. Es ist wirklich unfassbar.
Ich glaube, auch durch diese Aktion haben dann wirklich alle mitgekriegt, dass das Thema wichtig ist.
Ja.
Und dann, als der Stein ins Rollen kam, glaube ich, ist mehr passiert wie in den Jahren zuvor.
Also wir haben dann Dolmetscher gehabt oder es wird jetzt nach später verdolmetscht. Mhm. Ne? Was ich auch nicht verstehe, weil linear wäre immer günstiger.
Wäre besser,
auch.
Ja.
Das ist auch ein Wirtschaftsfaktor, dass ich nochmal bezahlen muss, dass der Film nochmal abgespielt wird und ein Dolmetscher dasteht, als wenn es sofort ist. Also es passiert schon was in der letzten Zeit auch, aber ich denke, das Bewusstsein habe ich gedacht, ist es jetzt schon so weit, wir sind reif, dass es natürlich Dolmetscher da ist, wenn so eine, es ist wie eine Naturkatastrophe. Da muss ein Dolmetscher da sein.
Ja, das stimmt.
Ja. Es müssen alle Menschen gewarnt werden und informiert werden. Es geht gar nicht anders.
Andere Länder sind da weiter wie wir.
Ja. Aber ich will jetzt nicht nur meckern. Es ist in den letzten 10 Jahren, es ist also schon was passiert, dass die Gesellschaft ist etwas sensibilisiert dafür, das Interesse ist da, was ist Gebärdensprache, wie kommt es zustande, wie kann ich das lernen. Also damals, als 1986 mein Sohn auf die Welt kam, da warst du der letzte Depp, wenn du gebärdet hast. Ne? Wenn ich jetzt auf der Straße stehe und gebärde, dann stellen sich die Leute daneben und wenn sie auch nur hören, dass ich sprechen kann, weil zwischendurch mich jemand anruft, dann fragst du, was haben sie jetzt gebärdet? Was war das jetzt?
Okay.
Ne? Also es ist ganz anders, die Wahrnehmung. Es ist positiv, die Menschen sind offen. Es wäre vielleicht, es ist jetzt noch der letzte Schritt, dass der Kostenträger auch sein Budget auch zur Verfügung stellt, dass diese Inklusion wirklich stattfindet.
Was wäre so Ihr großer Wunsch oder was würden Sie sich noch wünschen, was Sie erreichen wollen für die gehörlosen Menschen?
Was ich erreichen möchte, also ich möchte erreichen, dass wenigstens im medizinischen Bereich es ein Standard ist, dass dort die Gebärdensprache Einzug findet oder dort die Kommunikation unterrichtet wird, schon Im Studium. Also die lernen, glaube ich, 6-7 Jahre ist das Medizinstudium. Da müsste dafür Zeit sein, dass Krankenhäuser, dass Notfallaufnahmen aufgeklärt sind, wie man mit diesen Menschen kommuniziert oder wo kann ich Hilfe holen, wo kann ich Dolmetscher holen für diesen Mensch. Das wäre ein großer Wunsch. Ich habe vor kurzem ein Interview gemacht mit einer Ärztin in Österreich. Gibt es schon 4 gehörlose Ambulanzen. Mhm. 4. In Deutschland keine einzige. Mhm. Also wenn wir es schaffen würden, ich wohne in der Nähe von Nürnberg, wenigstens in diesem Nürnberg-Fürth-Erlangen-Dreieck, wenigstens ein Krankenhaus, wo ein gehörloser Ambulanz ist, das wäre für mich wirklich, und viele Gehörlose, weil es wohnen hier viele Gehörlose. Es ist die Schule da, es ist Arbeitsmöglichkeiten da für gehörlose Menschen, das Klientel ist da und müsste man die wahrnehmen und unterstützen. Das wäre eine super Sache. Ansonsten wäre toll, wenn die Gesellschaft ein bisschen toleranter wäre, auch für Hörbehinderte.
Ich würde sagen, das ist so eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Frau Notdorf, dass Sie heute hier waren.
Dass Sie mich eingeladen haben.
Dass Sie uns haben teilhaben lassen an diesem Thema, das vielleicht nicht für jeden so selbstverständlich ist. Und ich hoffe, der eine oder andere hat einen Zugang gefunden und denkt darüber nach und kommt auch einen Schritt weiter.
Dann hat es sich schon gelohnt, dass Sie uns unterhalten haben.
Genau, wunderbar. Ja, vielen Dank.
Ja, gern geschehen.
Liebe Zuhörer, wir verabschieden uns von Ihnen und hoffen, dass Sie auch nächste Woche wieder dabei sind, wenn es wieder heißt: Kontaktaufnahme aus dem Bildungszentrum Nürnberg.